Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Drops Podcastes. Vor mir sitzt Felix Heiden.
Hallo Maria.
Hallo, genau. Und ich bin Maria Kessler, Drogenberaterin in der Drops Halle. Und der Felix ist Fachkraft für Suchtprävention bei uns in der Drops. Staatlich anerkannter Sozialpädagoge, hat soziale Arbeit studiert und möchte uns heute was über Drug Checking erzählen. Doch bevor ich anfange, möchte ich sagen, dass unser Podcast jetzt endlich einen Namen hat. Im Austausch mit dem Team haben wir uns für den Namen Drops Online entschieden. Und Felix, magst du ganz kurz was zu deiner Person sagen? Ich habe dich ja ein bisschen angeteasert. Ja,
genau. Also ein bisschen was hast du ja schon erzählt. Genau, ich bin Sozialarbeiter, bin der Drops schon sehr lange verbunden. Also ich hatte während meines Studiums, hatte ich mein Praxissemester in der Beratungsstelle gemacht. Damals gab es die Fachstelle, wo ich jetzt arbeite, noch nicht. Und ich hatte damals schon ein sehr großes Interesse, vor allem an dem Projekt Nightline, worum es ja in der ersten Folge ging.
Ja, cool. Ja, danke schön, dass du heute hier vor mir sitzt und das mit mir machst, um unsere Zuhörerinnen bezüglich des Themas Drug Checking aufzuklären oder uns ein bisschen einzuführen in das Thema. Ich habe mal zwei andere Begriffe rausgesucht. Man könnte auch Pill-Testing sagen oder Drogenprüfung. Genau. Das waren Wörter, die man synonym verwenden könnte. Und was ist denn das überhaupt?
Naja, Drug-Checking ist an sich ein Sammelbegriff und grundsätzlich geht es darum, dass Substanzen, hauptsächlich illegale Substanzen, wo die Zusammensetzung dadurch, dass man sie in der Regel auf dem Schwarzmarkt kauft, eben nicht so eindeutig ist, dass man die in einem Labor auf ihre genaue Zusammensetzung überprüfen lassen kann, wo dann alle Inhaltsstoffe in der jeweiligen Konzentration und auch alle zusätzlichen Stoffe aufgelistet werden, die eigentlich gar nichts drin verloren hätten, die aber noch mit reingemischt werden. Klassischerweise wird das gemacht für Ecstasy oder andere Partydrogen, Amphetamin, auch Kokain, aber an sich ist es theoretisch möglich, jegliche Substanz zu testen. Also auch Cannabis, Heroin oder andere Substanzen können mit den gleichen Testgeräten und mit den gleichen Methoden auch getestet werden.
Okay, kannst du mir vielleicht sagen, wie ich mir das vorstellen muss? Ich habe jetzt eine Pille erworben und ich denke vielleicht... teste ich die einmal oder ich habe vielleicht sogar von dem gleichen Anbieter, mein Dealer des Vertrauens sozusagen, schon eine Pille erworben und mir ging es da überhaupt nicht gut. Und jetzt möchte ich gerne mal schauen, wie das ist. Wie funktioniert das denn? Wo gehe ich denn da hin? Wie sind meine Möglichkeiten?
Naja, ich würde mal sagen, erstmal hängt es sehr stark davon ab, in welchem Land du dich gerade befindest. Okay. Wir kommen sicherlich später auch nochmal darauf. In Deutschland ist das momentan leider nicht so ohne weiteres möglich, seine Pillen, die man erwirbt oder ähnliche Substanzen testen zu lassen. Gehen wir jetzt mal davon aus, als Beispiel, du bist in den Niederlanden und bist dort unterwegs, kaufst dir eine Pille, sie wird ja als Ecstasy verkauft und du möchtest dann aber genauer wissen, was da drin ist. Dann gehst du dort in der Regel in eine Drogenberatungsstelle oder in eine Teststelle. In den Niederlanden ist es so, dass es meistens gekoppelt ist, dass es Drogenberatungsstellen sind, die auch vor Ort das Drug-Checking übernehmen. Und dort gibt es dann die Pille ab. Es wird dann dort erstmal ein Schnelltest gemacht, wo grundsätzliche Sachen schon mal geklärt werden können, beziehungsweise es kann verglichen werden mit ähnlichen Pillen, die schon abgegeben wurden. Und wenn Übereinstimmungen da sind, bekommst du auch direkt eine Antwort. In der Regel ist es aber so, dass keine Übereinstimmung erstmal da sein wird. Also es ist eine eher unwahrscheinliche Trefferquote, dass man direkt beim Einreichen schon was sagen kann. Und deswegen wird das dann von der Stelle in ein Labor eingeschickt, wo die genaue Analyse stattfindet und spätestens 7 Tage später kannst du dann telefonisch das Ergebnis erfragen oder du gehst nochmal dort vorbei und erfährst dann, was genau was du da genau gekauft hast und was da drin ist.
Und gebe ich da die komplette Pille oder einen Teil der Pille? Weißt du das?
Du gibst eine komplette Pille ab und die wird dann für den Test wird auch die komplette Pille benötigt.
Okay.
Da Das hängt sehr stark davon ab. Also bei den Laboranalysen braucht man eine komplette Pille. Bei den Schnelltests, die es auch gibt, oder Vor-Ort-Tests, wie sie zum Beispiel in anderen Ländern wie der Schweiz durchgeführt werden, da reicht ein Abrieb der Pille. Also okay. Da wird die Pille dann kurz über, da wird ein bisschen was von der Pille genommen, ein bisschen von dem Pulver, und das wird analysiert und den Rest der Pille kannst du behalten.
Okay, das heißt, mit dem Ergebnis bekomme ich aber auch nicht, wenn ich die ganze Pille gebe, die Pille wieder zurück. Das heißt, die ist sozusagen...
Das nicht, die wird während der Analyse zerstört. Okay. Also dadurch, dass das in der Regel ein chemischer Prozess ist, in dem die Substanzen analysiert werden, ist die Pille danach einfach in ihrer Form nicht mehr vorhanden und wird zerstört. Um die Analyseergebnisse zu bekommen. Allerdings, wenn, wie gesagt, wenn es ein Vor-Ort-Test ist, wo der Abrieb reicht, dann hast du den Rest der Pille auch weiterhin zur Verfügung.
Okay. Was genau bringt mir das? Also es bringt mir im Prinzip ja nichts in dem Moment, wenn ich nur eine Pille gekauft habe, ne? Und ich lasse die Pille jetzt einschicken, dann erfahre ich habe was Gutes oder was Schlechtes oder was Mittelmäßiges gekauft, kann damit aber in dem Moment nichts mehr anfangen. Bedeutet das, das nutzen eher Menschen, zum Beispiel in den Niederlanden, die dann mit einmal ein paar mehr Pillen kaufen? Oder geht es auch darum, den, von dem man es kauft, zu prüfen, was der für Qualität anbietet?
Genau, also das sind unterschiedliche Hintergründe, aus denen Menschen das überprüfen lassen können. In den Niederlanden ist es auf jeden Fall so, dass es verschiedene Motivationen gibt. Und wie du schon sagst, wenn man jetzt nur eine Pille kauft, dann ist es natürlich nicht attraktiv, diese Pille dann wegzugeben, wenn man sie danach nicht wiederbekommt. In der Regel ist es auch ein Angebot, was eher von den Niederländerinnen und Niederländern selbst genutzt wird, einfach weil es bis zu einer Woche dauert, bis zum Ergebnis. Und für TouristInnen, die einfach nur ein paar Tage dort sind, ist das natürlich unattraktiv. Aber es geht dann den Nutzerinnen und Nutzern einfach vor allem darum, zum einen, wenn sie einen neuen Dealer haben, dass sie da mal gucken, was der für eine Ware denn anbietet, oder wenn sie negative Erfahrungen schon gemacht haben und festgestellt haben, okay, die letzte Pille, die war irgendwie gar nicht gut, ich will jetzt doch mal wissen, was da drin ist. Oder eben auch Erfahrer oder Nutzerinnen, die unerfahren sind und erstmal vorab schon mal wissen wollen, die vielleicht schon mehrere Pillen sich gekauft haben und erstmal, bevor sie die erste nehmen, überprüfen lassen wollen, was ist denn da genau drin. Auch diese Variante gibt es.
Okay, ja, vielen Dank, dass du mir dann deinen Einblick gegeben hast. Ja. Ich habe mehrmals schon gesehen, dass diese Pillen teilweise als Erkennungsmerkmal Bilder zum Beispiel drauf haben oder ein Gesicht oder dergleichen. Kann ich denn davon ausgehen, dass wenn meine Pille dieses Erkennungsmerkmal hat und ich lasse die testen, dass die darauffolgenden so sein werden wie die davor?
Nein, das ist tatsächlich nicht so, weil häufig werden Pillen nachproduziert und in der Regel... Es gibt natürlich auch den Fall, dass Pillen wirklich in großen Labors in großer Charge produziert werden, aber oft sind das auch Pillen, die in kleineren, eher Heimlabors erstellt werden oder Heimlaboren erstellt werden. Und in diesen Fällen kann sich die Wirkung und der Wirkstoffgehalt einfach sehr stark unterscheiden und deswegen kann man nicht davon ausgehen, ich habe jetzt... Keine Ahnung, das letzte Mal eine Mickey-Maus-Pille mir gekauft, habe die testen lassen und jetzt 3 Monate später habe ich wieder eine Mickey-Maus-Pille und kann mich dann daran erinnern, aha, das war damals drin, also wird das Gleiche immer noch drin sein. So leicht ist das leider nicht. Okay. Und deswegen ist es eben auch eine Kombination, wenn man die Pillen abgibt und die vor Ort überprüft werden, wird geguckt auf das Gewicht, auf die Farbe, auf die Maße und eben nicht nur, was für ein Emblem drauf ist, sondern da werden verschiedene Maßgaben dann genommen, um sie erstmal sichtweise zu überprüfen. Und über den Schnelltest wird dann erstmal geguckt, welche Substanzen überhaupt drin sind. Und wenn das alles übereinstimmt mit Daten, die schon vorhanden sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es die gleiche Pille ist.
Und in Deutschland, wie sieht es da aus?
Schwierig. Also schwierig schon tatsächlich seit sehr vielen Jahren. Okay. Deutschland hat eigentlich eine lange Geschichte, was das Drug-Checking angeht. Also die ersten Projekte gab es in Deutschland schon Anfang der 90er. Das bekannteste war in Berlin Eve & Rave, die damals Anfang, Mitte der 90er mit Drug-Checking angefangen haben, in Zusammenarbeit übrigens mit der Berliner Charité, die damals die Pillen untersucht hat und die Laborergebnisse zur Verfügung gestellt hat. Allerdings wurde dem Ganzen dann 1996 durch eine Polizeirazzia und eine anschließende Anzeige gegen Eve & Rave-Mitglieder der Riegel vorgeschoben und das ohne, dass es damals wirklich eine Grundlage für diese Verfolgung gab, weil an sich nichts Verbotenes passiert ist. Und ähnlich sieht es bis heute aus, dass davon gesprochen wird, Drug-Checking ist in Deutschland verboten. Was so nicht ganz richtig ist, weil ein wirkliches Verbot von Drug-Checking lässt sich aus den Gesetzen nicht ableiten, sondern es ist einfach nur so, dass es momentan politisch nicht gewollt ist und deswegen die Erlaubnis, die erforderlich wäre für Drug-Checking, für den Umgang mit den Betäubungsmitteln nicht erteilt wird.
Ja.
Und deswegen ist es in Deutschland momentan noch sehr schwierig. Viele Kritikerinnen und Kritiker befürchten einfach, dass durch Drug-Checking eine Verharmlosung der Substanzen stattfindet, beziehungsweise dass es Menschen und insbesondere Jugendliche verleiten könnte, Substanzen zu nehmen, weil die Jugendlichen das Gefühl hätten, sie bekommen da ein qualitativ hochwertiges, geprüftes Produkt, weil sie haben es ja testen lassen und sie wissen ja, was genau drin ist. Aber also diese Befürchtungen sind vielleicht auf gewisser Weise berechtigt, aber die Erfahrungen in anderen Ländern zeigen, dass es eben nicht so abläuft.
Und inwiefern ist es vielleicht berechtigt?
Berechtigt könnte die Sorge sein, dass wenn wirklich Drug-Checking nur so umgesetzt würde, dass die blanke Analyse stattfindet und die konsumwilligen Personen die Substanz zurückbekommen mit dem Hinweis, ja, das und das ist drin, viel Spaß damit. Und so läuft es aber in der Praxis nicht, sondern in der Praxis ist es so, wie ich vorhin erwähnt habe, in den Niederlanden sind in der Regel die Teststellen an Beratungseinrichtungen angegliedert und das hat eben einen guten Grund, um eben den Konsumierenden, die die Drug-Checking-Einrichtungen nutzen, gleichzeitig auch Kernbotschaften mitzugeben. Es werden keine Konsumempfehlungen gegeben, weil ähnlich wie in Deutschland wir ja auch bei Nightline oder auch eher in der Beratung jetzt keine Empfehlungen gibt, wie konsumiert werden sollte. Es ist in den Niederlanden auch so, dass sie jetzt nicht sagen, naja, nimm eine halbe Tablette davon oder nimm diese und jene Dosierung, sondern es werden allgemeine Hinweise darauf gegeben, wie mit der Substanz umgegangen werden kann. Was wichtig ist zu berücksichtigen, zum Beispiel bei Ecstasy ausreichend trinken und erstmal kleinere Mengen davon antesten, nicht mit anderen Substanzen, vor allem nicht mit Alkohol mischen und ähnliches. Und all diese Botschaften werden mitgegeben und es werden auch immer Hinweise auf die Hilfsmöglichkeiten und Beratungsmöglichkeiten gegeben. Und wenn so Drug-Checking in Deutschland umgesetzt wird, dann ist es eben keine Dienstleistung für die Konsumenten, sondern es ist quasi ein niedrigschwelliges Angebot, um Menschen in das Hilfesystem zu bekommen.
Gibt es denn in Deutschland überhaupt eine Möglichkeit für Menschen, die sagen, ich möchte aber testen, was ich hier vor mir habe, auch wenn es gesetzlich nicht erlaubt ist? Was können die machen?
Ins Ausland gehen. Ja, ganz so schlimm ist es nicht in Deutschland. Also letztendlich der Hintergrund, wie ich auf das Thema Drug-Checking aufmerksam geworden bin, war durch meine Mitarbeit bei Nightline, weil ich in dem Zusammenhang eben auch immer die Pillenwarnungslisten für Nightline erstellt habe. Und das ist ein Angebot, was in Deutschland nutzbar ist, dass die meisten anderen Länder, also die Schweiz und Österreich, in denen Drug-Checking auch möglich ist, aber auch viele andere Länder, stellen Listen zusammen, in denen hochdosierte Pillen aufgeführt werden. Die Pillen, die mehr als 120 Milligramm MDMA enthalten zum Beispiel, zählen als hochdosiert oder Pillen, in denen andere unbekannte oder gefährliche Substanzen mit drin sind, vor denen wird auch gewarnt. Und Und diese Pillen, die kann man auch in Deutschland einsehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Pille da drauf sieht, die ähnlich aussieht wie die, die man selbst gekauft hat, wir hatten es vorhin drüber, Pillen werden nachproduziert, man kann es nie genau wissen, aber es kann schon mal eine Warnung sein, die man eben auch in Deutschland nutzen will. Okay. Wenn du jetzt in Deutschland selbst testen möchtest oder deine Pille wirklich direkt getestet haben möchtest, gibt es die Möglichkeit, Schnelltests zu machen? Ich weiß nicht, vielleicht kennst du oder vielleicht kennen manche von unseren Hörerinnen und Hörern ja auch die Serie How to Sell Drugs Online Fast. In der Serie sieht man eine von den Hauptdarstellerinnen, die eine Pille in so einem Selbsttest, in einem Schnelltest testet. Und daraufhin dann feststellt, ja, in der Pille ist, ich glaube in dem Fall ist es PMA und quasi eine Substanz, die unerwünscht ist. Was man wissen muss, ist, dass diese Schnelltests nicht sonderlich zuverlässig sind.
Genau. Ja, du hast gerade erwähnt Nightline. Ganz kurz für alle, die es nicht wissen, in der ersten Folge wurde Nightline auch schon mal von der Kollegin Laura Ulbricht beschrieben. Da bist du auch dran beteiligt. Inwieweit ist denn Nightline, das ist ein Partyprojekt der Drops, damit involviert? Also wie steht denn Nightline zu diesem Drug-Checking?
Also, wie ich schon erwähnt habe, ich war in dem Projekt unter anderem als Praktikant auch zuständig dafür, die Pillenwarnungen zu erstellen. Und das ist eben etwas, wie wir auch immer versuchen, dafür Lobby zu betreiben, indem wir die Pillenwarnungen dabei haben und auch öffentlich in den Clubs, wo wir sind, aushängen.
Was kann denn die Konsequenz sein, wenn ich es nicht weiß? Was kann mir denn passieren, wenn ich eine Pille schlucke, von der ich nicht weiß? Also, ich meine, das ist jetzt so ein bisschen eine provokante Frage. Oder?
Ja.
Naja, also, aber ich glaube, es sollte nochmal gesagt werden.
Ja, genau. Also, wir hatten ja in der letzten Ausgabe, hattest du ja auch speziell über den Tag der Drogentoten in Deutschland eine Podcast-Folge gemacht. Und natürlich ist das eine mögliche Folge, dass man an einer Überdosierung an zum Beispiel MDMA auch versterben kann, weil der Körper starke Krämpfe entwickelt, sich zu stark aufheizt, man dehydriert oder ähnliches. Es gab tatsächlich erst vor einem Monat einen wirklich sehr tragischen Fall in Norddeutschland mit einer 16-Jährigen, die an einer Überdosis MDMA mutmaßlich, muss man sagen, weil die genauen Ergebnisse wurden nicht veröffentlicht, aber mutmaßlich daran verstorben ist. Und das muss man sich bewusst sein, dass tatsächlich solche hochdosierten Pillen lebensgefährlich sind. Und noch gefährlicher wird es natürlich, wenn Stoffe drin sind, die auch eine psychoaktive Wirkung haben, aber eine ganz andere, von der man nichts weiß und die auch nicht gewollt ist. Wenn zum Beispiel, was immer wieder vorkommt, 2CB, was eine halluzinogene Droge ist, ähnlich wie LSD oder Pilze, wenn die in Ecstasy-Tabletten mit reingemischt werden, dann können Menschen völlig orientierungslos werden, weil sie eine ganz andere Wirkung erwarten, als die sie erhalten. Und auch das kann in bestimmten Situationen, denken wir an den Straßenverkehr, also auf den Heimweg von einer Party oder ähnlichen, kann das lebensbedrohlich sein. Zement ist zum Beispiel auch etwas, oder auch Kunststoffe werden ganz oft verwendet.
Glas.
Gerade auch was Cannabis angeht, was eben sehr selten, auch in Drug-Checking-Einrichtungen eher sehr selten getestet wird, aber auch getestet wird, auch da sträuben sich einem auf die Haare, was so alles auf die Blüten draufgesprüht wird oder was alles in die Harze, in das Hasch mit reingemischt wird. Das möchte man eigentlich gar nicht wissen, aber man muss es wissen.
Einfach. Was haben denn die Dealer oder die das produzieren, davon da irgendwas reinzumischen?
Es wird billiger. Also es wird billiger, wenn zum Beispiel Glas oder ähnliches mit reingemischt wird. Das ist günstiger als die chemischen Stoffe und vor allem günstiger als die Wirkstoffe. Und natürlich kann das auch, wenn es jetzt um stärker potente Produkte geht, also zum Beispiel Ecstasy-Pillen, in die noch andere Sachen mit reingemischt werden, dass die Konsumierenden es möglicherweise auch attraktiv finden und den gleichen Dealer wieder aufsuchen oder ähnliches. Auch das kann ein Motiv sein, dafür die Sachen reinzumischen.
Also ein gefährliches, stärkeres High-Gefühl.
Genau, zum Beispiel. Und das ist auch bei den hochdosierten Pillen so, dass einfach sie immer höher dosiert werden, weil natürlich auch viele konsumieren dann nach einer hochdosierten Pille oder nach einem starken High und einem starken Rausch verlangen, den haben möchten. Und unerfahrene User und Userinnen aber damit gleichzeitig einer hohen Gefahr ausgesetzt werden, weil die eben nicht diese Dosierungen gewöhnt sind.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Nightline, das hat ja so einen Spruch, ne, drunter, was steht da drunter?
Aufgeklärt durch die Nacht.
Genau, und ich habe das Gefühl, dass das gerade das ein bisschen rüberbringt, ne, also die Aufklärung zu haben über das, was ich konsumiere, wenn ich denn konsumiere, dann aufgeklärt mit dem Wissen, was ist da überhaupt drin und gefahrloser.
Genau. Ja. Genau, also ohne Gefahr, das ist auch was, was man immer dazu sagen muss, auch bei Drug-Checking, jeder Konsum birgt natürlich Risiken und einen risikofreien Konsum gibt es nicht, aber es gibt zumindest die Möglichkeit, die Risiken in einem bestimmten Ausmaß zu kontrollieren und kleiner zu machen.
Mir kam gerade noch ein anderer Gedanke, der das Ganze noch weiterführen würde, ich weiß nicht, ob du jetzt auf den Zug mit aufspringst, und zwar... Woran liegt es denn, dass es überhaupt möglich ist, dass Drogen so hergestellt werden können? Ne?
Ja, naja, letztendlich ist der Dreh- und Angelpunkt die Gesetzgebung und dass einfach diese Illegalität von vielen Substanzen da ist, was Menschen dazu bringt, sie im Heimlichen ohne staatliche Kontrollen, ohne irgendwelche Beaufsichtigung zu produzieren. Und dann ist natürlich den Privatmenschen freie Hand gelassen, was sie da reinmischen.
Ja, das kam ja auch gerade der Gedanke. Ja. Das ist ja auch das, was in der letzten Folge rüberkommen sollte, dass auch was der Deutsche Hanfverband mit seiner Prohibition meinte gegen... Ja. Dass er sich ausspricht, der Verband, und ich denke, dass das auch so da auf jeden Fall da zusammengehört, ne?
Ja.
An dem ganzen Thema.
Genau.
Ja, bevor wir zum Ende kommen dieser Folge, würde ich gerne noch ein kleines Spiel wie bei der Laura machen in der ersten Folge mit dir.
Ja.
Es soll heißen, entscheide dich. Ich möchte aber trotzdem sagen, dass du dich nicht unbedingt entscheiden musst, wenn es dir ganz zuwider ist. Du kannst gerne eine Erklärung dazu abgeben, wenn du dich für etwas entscheidest. Du kannst es aber auch einfach so im Raum stehen lassen. Und ich fände es ganz cool, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht einmal dieses Spiel ein bisschen bei sich auch anwenden. Vielleicht, wie hätte ich mich da entschieden, oder auch eine andere Meinung. Das finde ich ganz spannend. Ich mache mal zwei Beispiele, dass du weißt, worum es geht.
Ja.
Und dann gehen wir richtig in das Spiel rein.
Alles
klar. Zum Beispiel süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Herzhaft. Sommer oder Winter?
Sommer.
Okay. Prinzip verstanden?
Prinzip verstanden.
Okay, cool. Verbot oder Freiheit?
Hat beides seine Vor- und Nachteile, aber ich bin tendenziell eher für die Freiheit.
Okay. Alkohol oder Cannabis?
Schwierige Frage. Zwei Substanzen, die völlig unterschiedlich wirken und die völlig unterschiedliche Hintergründe haben. Ich als Fachkraft für Suchtprävention möchte mich eigentlich für gar nichts entscheiden.
Okay, das akzeptieren wir auch. Aufklärung oder Unwissenheit?
Aufklärung, immer Aufklärung.
Risiko oder Sicherheit?
Ich wähle das Risiko ganz gerne.
Glas halb voll oder Glas halb leer?
Tagesformabhängig. Heute würde ich sagen, das Glas ist halb voll.
Okay. Das liegt bestimmt an der Folge, die wir heute aufnehmen.
Ja.
Genau. Sharing is caring oder safer use?
Safer use.
Gelassenheit oder Strenge?
Ich weiß nicht, Gelassenheit finde ich immer, Gelassenheit ist so ein Begriff, der ist für mich zu unbestimmt. Und Strenge ist etwas, eine Strenge ist eine Richtung, die vorgegeben ist. Und eine bestimmte Strenge hat immer etwas mit einem Ziel auch zu tun für mich. Und ich bin doch ein sehr zielstrebiger Mensch. Mhm. Ich fasse den Begriff nicht unbedingt negativ auf.
Natürliche oder chemische Substanzen?
Oh, Auch das ist ja eine sehr schwierige Frage.
Es sollte auch nicht einfach sein.
Ja.
Du kannst dich auch enttäuschen.
Ich weiß nicht, also auch hier würde ich wieder sagen, es ist etwas sehr Individuelles und ich nehme die natürlichen Substanzen.
Okay. Sportskanone oder Couch Potato?
Sportskanone, ganz klar.
Drug-Checking oder Drogentote?
Drug-Checking, auch ganz klar.
Okay. Ja, das war's auch schon mit dieser Folge. Ich bedanke mich für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr uns immer gerne schreiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde sagen, dass Felix, wenn er möchte, noch ein kleines Schlusswort haben kann. Etwas, was dich vielleicht in letzter Zeit bewegt hat oder was du gerne auch noch sagen möchtest, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben. Oder du kannst auch einfach Tschüss sagen.
Ja, dann würde ich tatsächlich nochmal ganz kurz so als mein Schlussplädoyer einfach auch auf das eingehen, womit ich meine Bachelorarbeit damals beendet habe, nämlich mit der Erkenntnis, dass Drug-Checking eine wunderbare Möglichkeit sein kann, Suchtprävention zu unterstützen. Allerdings Drug-Checking immer nur eine Maßnahme unter ganz vielen verschiedenen sein kann. Und das, was wichtig ist, was wir heute auch mit angesprochen haben, ist einfach ein Einlenken und ein Umdenken in der Drogenpolitik. Und insofern kann Drug-Checking auch da ein politisches Drehmoment sein, was vielleicht vieles bewegen kann.
Vielen Dank.